Hallo und herzlich willkommen zu Folge 179 des VR-Podcasts, unseren VR-Podcast. Heute mit dem tollen Titel Sotido and Hazelnut. Hallo Hani.
Hallo Nani.
Kannst du dir mit dem Titel was vorstellen?
Nein, ich weiß noch nicht mal, ob das so ausgesprochen wird.
Ja, ich auch
nicht. Also Hazelnut bin ich mir relativ sicher, aber Sotido habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
Aber das hat uns ja noch nie so richtig gekümmert. Nein, normalerweise würden wir ja sofort mit den Infos durchstarten, aber da wir dank eines sehr lieben Freundes, schöne Grüße an den Hacki, endlich nochmal Schokolade bekommen haben, wollte ich dich jetzt mal auf ein Stückchen einladen.
Ja, sehr nett.
Ich würde jetzt die Hazelnut vorschlagen.
Ja, wobei mich natürlich brennend interessiert, was Sotido, wie Sotido schmeckt.
Ja, dann kriegst du ein Sotido und ich ein Hazelnut.
Was auch immer.
Das ja, da war ja irgendwie dunkle Schokolade auch mit drin. Ja, ansonsten, wie ist dir die letzte Woche so bekommen?
Ja, eigentlich ne, ganz gut.
Wir sind ja heute nochmal im Olper-Studio.
Ausnahmsweise, ja.
Ja, aber es ist schön hier. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich werde wieder sehr reichhaltig und liebevoll verköstigt.
Heute am 23.02. dachte ich, kannst du nochmal hier rüberkommen.
Genau.
Ist ja auch Sturm und Regen heute
ja, draußen. Ja, extrem draußen. Also ich dachte, es wird so ein bisschen übertrieben und so weiter, aber eben über die Autobahn hier rüber, da war schon richtig was los auf der Autobahn, so windtechnisch.
Ja, und da du das größere, schwerere Auto hast,
nicht wegfliegen,
ja. Nicht so schnell wegfliegst,
dachte ich. Ja, dann wünsche ich dir hier.
Das ist jetzt Sotido.
Guten Geschmack.
Aber da sind ja auch verschiedene Farben noch drin, oder? Mhm. Lindor. Können auch mal Werbung machen hier. Das ist jetzt aber keine helle Schokolade. Also vor allem Milchschokolade.
Also bis zum nächsten Podcast werden wir das herausgefunden haben.
Es schmeckt, weiß ich nicht, also wie Schokolade halt.
Ja, aber meins war sehr lecker und man spürt auch die Hazelnut-Stückchen.
Bestimmt genau das gleiche, nur ohne Haselnut-Stückchen. Hm. Ja, aber sehr lecker.
Ja, und vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank.
Diese wundervolle Schokolade. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Infos. So richtig viele gibt es einfach noch nicht Anfang des Jahres, aber ein paar kleine haben wir gefunden und die würde ich sagen, gehen wir einfach mal rucki-zucki durch. Und zwar hatte ich...
Hast du es eilig heute?
Nein, absolut gar nicht. Und vielleicht sollten wir im Vorfeld noch kurz sagen, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Hui-Bu-Geräusche oder Klappern oder Rasseln hört, dann sind das die Jalousien vom Hani aufgrund der leichten Sturmlage draußen.
Oder die Hausgeister.
So, meine erste Info ist, wir spielen nicht mehr mit Lehm, sondern mit VR.
Mhm.
Worum handelt es sich?
Warum sollten wir mit Lehm spielen?
Ja, machen die.
Ich wusste gar nicht, dass die aus Lehm gefertigt wurden.
Ach so.
Also die Automodelle.
Ja, genau, es geht um die Autoindustrie. Und Designer haben ja schon lange Zeit auch mit Computern natürlich gearbeitet, aber bei ganz vielen, auch namhaften Herstellern, war dann letztendlich, wenn dann so eine Designstudie mal zusammengetragen worden ist, sämtliche Details, Kotflügel, Lampen und so weiter, dann wurde ein sogenanntes Lehmmodell gebaut in Originalgröße, also am Ende in Originalgröße. Und das war ziemlich aufwendig und verursachte wohl auch Kosten bis zu 400.000 Euro. Das klingt ja schon, schon immens und ja, hat auch jede Menge Zeit in Anspruch genommen.
Muss er erstmal finden, so viel Lehm.
Und Bugatti hat jetzt gesagt, oder der Chefentwickler von Bugatti hat gesagt, die Zeiten sind vorbei, mit VR geht das viel besser und eleganter und sogar mit den Effekten des richtigen Lichtspiegelungen und so weiter dann auch authentischer, als man dann ein Lehmmodell, ja, wo man ja noch gewisse Vorstellungen dann wahrscheinlich haben muss. Ich weiß nicht, ob die Lehmmodelle dann vielleicht auch lackiert wurden. Das kann ich, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber es sieht natürlich schon ziemlich beeindruckend aus. Es geht hier um den neuen Supersportwagen bei Bugatti. Und ja, tolle Sache. Man sieht, in der Industrie ist VR ja nicht nur bei der Autoindustrie, sondern auch in vielen anderen Zweigen ja im Prinzip zu 100% angekommen und wird auch nicht mehr verschwinden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber es ist interessant, dass die jetzt also von Lehm auf VR umsteigen und nicht einfach schon vor 20 Jahren auf keine Ahnung, normale 3D-Modelle am Computer umgestiegen sind.
Ja, mit 3D-Brillen und so haben die ja schon gearbeitet, aber es fehlt ja dann doch so ein bisschen, dass du dann drumrum gehen kannst.
Und das ja, kannst du kannst es ja halt drehen mit der Tastatur
und
mit der
Maus. Ja, aber ne? Das räumliche Gefühl, dass du selber drumrum gehst und dadurch die Form wahrnimmst, das fehlt okay, bislang
ja, ja, verstehe.
Immer noch. Und die laufen ja wirklich in einem nackten Raum. Ich habe das mal in der Doku gesehen, ja dann um dieses virtuelle Modell rum, was ja gar nicht da ist, in Anführungsstrichen. Und dann sind das so 4, 5 Designer mit ihren Brillen. Und die haben ja dann auch so Antennen, damit die so 100%ig getrackt werden und so weiter. Der Kopf und die Blickwinkel und alles. Mhm. Also im High-End-Bereich sind die schon, ich glaube, ist VR nicht mehr wegzudenken. Und da müssen wir jetzt für sorgen, dass wir das im Gaming-Bereich dann auch hinbekommen.
Aber jetzt sind die ganzen Töpfermeister und Meisterinnen arbeitslos.
Ja.
Die müssen jetzt wieder Teller machen, statt Autos.
Ja, genau, richtig. Ja, und als Ergebnis sagt er dann halt nochmal zusammenfassend, dass dann so ein Modell dann noch 80.000 Euro kostet und nur 40% der Zeitkost benötigt, beziehungsweise nicht 40%, sondern es ist 40% schneller als mit der Lehmvariante. Ja, ich fand es ganz nett. Ich denke mal, ist nachvollziehbar. Und jetzt weißt du auch, dass die Autos aus Lehm am Anfang gebaut werden.
Aber fahren konnte man damit nicht, oder?
Nein, die Türen konnte man nicht auf und zu machen.
Also die waren dann massiv aus Lehm?
Die waren massiv aus Lehm, ja.
Das ist ja eine Menge
Lehm. Vielleicht hatten sie noch einen leichten Holzkern oder sowas, keine Ahnung. Aber damit man nicht 1,5 Meter Lehm auftragen muss.
Die wurden aus so einem Lehmblock geschnitzt. Ja, schön.
Ja, die zweite Info, da geht es um HTC. Sehr erfreulich. Weiß zwar nicht, wie sie das schaffen wollen, aber HTC wirft mal so richtig einen raus und sagt, wir wollen global die Nummer 1 im VR-Markt werden.
Ja, sie waren ja schon mal auf einem guten Weg, bis sie es dann verkackt haben irgendwie. Also zuletzt hat man ja nicht mehr so viel Tolles, also nicht mehr so viel gehört von HTC.
Ja, das Interessante ist,
mit der Vive hatten sie ja eine tolle Brille am Start und
natürlich
eigentlich ja das Beste, was damals so auf dem Markt war, aber ja,
wir haben dann irgendwie was verpennt. Irgendwie hat man den Eindruck, HTC schafft das immer mal wieder, weil auch auf dem Smartphone-Markt waren sie ja eigentlich mal fast zu Samsung aufgeschlossen. Oder wenn man gesagt hatte, ja, mir ist mit, also im Android-Bereich, ich bin es jetzt leid, ich will jetzt kein Samsung mehr, dann war ja automatisch der Griff zum HTC. Du hast ja auch mal eins gehabt. Das war ja gerade so die Hochphase. Wie hieß das? M8 oder P8? Oder? Das
ist M8, ja.
M8, dann kam ja, glaube ich, das M10 dann irgendwann, was ja so richtig gehypt wurde. Aber danach ging es ja schlagbergab. Mittlerweile ist ja HTC im Smartphone-Markt, außer dass noch das in den Prospekten bei 1&1 und Vodafone und so siehst, ja, komplett weg. Es wurde ja quasi durch ja, Huawei die, abgelöst.
Die bringen ja weiterhin ihre Modelle raus.
Ja, aber irgendwie scheint es,
spricht keiner mehr von,
werbekampagnentechnisch, wenn das vielleicht der ausschlaggebende Grund ist, da irgendwie einige schief laufen sein, weil Huawei
da hat gab's ja auch die ein oder andere interne Umstrukturierung irgendwie.
Ja, man meint ja auch, man hätte Fehler gemacht, dass man zu sehr in VR investiert hat. Und jetzt passiert aber das Gleiche in Anführungsstrichen bei VR. Und jetzt will man da halt den Riegel vorwerfen. Aber die Maßnahmen sind halt, ich sag mal, etwas, ja, ich weiß es nicht. Und zwar geht es um die Vive Cosmos Brille. Über die haben wir ja schon gesprochen. Und die gibt es oder soll es dann auch differenziert oder deutlich differenziert in 3 Varianten geben. Und das Ganze soll dann auch namentlich bekräftigt werden, damit man weiß, wo man dran ist, in welcher Gruppe, nämlich die Vive Cosmos Play, die Vive Cosmos Elite und die Vive Cosmos XR. Ja, im Wesentlichen ist die Cosmos Play das einfachste Gerät. Für Einsteiger ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber für Gelegenheitsgamer die Elite dann mit einem hochgenauen, aber immer noch eigentlich ja auch veralteten Lighthouse-Tracking. Und als letztes dann die XR, die dann AR-Funktionen hat. Klingt also auch sehr schön. Die XR, die AR-Funktionen hat, also mit Durchsicht im Display und sicherlich ja weitestgehend dann auch für den industriellen Bereich gedacht. Das alleine wird aber nicht ausreichen, um die Nummer 1 zu werden wieder. Man will es wieder einfacher machen, aber das Problem ist ja, der richtige Weg momentan ist zumindest, und wenn es nur eine Zwischenlösung für 2-3 Jahre ist, ja so diese Richtung Quest. Weil sonst nötigst du ja, du egal welche Variante du hier kaufst, brauchst ja trotzdem deinen PC. Und das ist halt immer noch ein Problem, wenn ich einfach auch in meinem Freundeskreis mich umschaue. Natürlich hat jeder einen Laptop oder einen PC, aber solange der normale Laptop oder der Aldi-PC nicht ausreicht, die Brille zu befeuern, ist das eine Hürde, die genommen werden will. Und dann ist so eine Quest, der Kauf einer Quest natürlich die viel einfachere Entscheidung. Und auch, ich sag mal, die zwei Spiele, die wir heute vorstellen werden, da ist die Power der Quest völlig für ausreichend. Und von daher bin ich gespannt, ob da wirklich noch mehr kommt, damit HTC wieder die Nummer 1 wird. Ich meine, man kann sich ja freuen über so eine Ansage,
ja,
wenn sie nicht ganz blauäugig getroffen worden ist.
Ja, schauen wir mal.
Die nächste Info, da haben wir schon vor vielen, vielen Monaten drüber gesprochen, haben wir auch schon vorgestellt. Es geht um virtuelle Reisen, aber da ja das Thema Klimakatastrophe ja so aktuell wie noch nie ist, wollte ich es nochmal kurz nach vorne bringen. Das ist immer weiter drüber gesprochen und diskutiert wird halt die halt CO2-neutralen Besichtigungstouren halt in VR durchzuführen. Obwohl, das wird so ein bisschen euphorisch beschrieben. Also die ganzen Bauteile der Brille ist mit Sicherheit auch mehr oder weniger mit dem Teile vom Flugzeug transportiert worden. Also ich will nicht wissen, wie viele Kilometer so die Substanzen am Meer oder über den Wolken zurückgelegt haben, bevor dann eine fertige Quest raus wird. Das ist ja schon bei einer Jeans und bei einem Joghurtbecher erschreckend.
Ja, gut, klar. Natürlich.
Also da insofern denkt
keiner drüber nach, ja.
Insofern ist das natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber sicherlich ist es richtig, dass es in dem Moment, wenn man eh eine Quest hat, CO2-mäßig besser ist, sich die Sixtinische Kapelle, um die es hier zum Beispiel geht, sich in VR anzuschauen, als selber mal gerade vorbeizufliegen. Ja. Wie findest du das denn? Oder hast du schon?
Es sei denn, du zahlst so einen Beitrag, wie du das ja für deine Kreuzfahrt gemacht hast, um das
neue Bäume zu pflanzen, ja.
zu neutralisieren.
Wenn das denn mal so stimmt. Also, dass das so hinhaut mit dem Neutralisieren.
Ja, das hoffe ich doch mal.
Wie sieht's denn aus? Hast du in letzter Zeit noch mal irgendwas besichtigt mit VR?
Eigentlich nicht, nee.
Schade, oder? Aber auch, oder?
Ja, aber bisher hat mich das aber auch alles nicht so richtig überzeugt von der
Qualität.
Ja. Und ja, man will ja dann auch gerne was lernen und auch, ja, wie man da so durchgeführt wurde, das hat mich alles noch nicht so ganz überzeugt.
Ja, wir hatten ja schon
das
mal...
Das Beste in der Richtung war eigentlich noch hier die Anne Frank-Sache, fand ich.
Richtig, aber wir waren ja auch schon im Museum, dann waren wir in der Kirche, ich glaube in so einer ägyptischen Grabstätte oder was das war, aber das war teilweise natürlich, ist aber auch schon länger her, von der Qualität her zu schlecht. Aber ich denke mal, das haben wir jetzt überwunden. Zumindest wenn man sich diese VR-Bilder anschaut, die bezogen auf die Sixtinische Kapelle sind. Im Gegenteil, man kann Positionen einnehmen, die man als Besucher, wenn man selber vor Ort ist, nicht einnehmen kann. Das Ganze, was mich so ein bisschen irritiert, ist halt, wir sind schon VR interessiert, haben zwar nicht explizit um das Thema gekümmert, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich einem jetzt sagen könnte, hier, geh auf die Plattform, da kannst du 150 verschiedene Orte der Welt besichtigen oder sowas. Das gibt's halt noch nicht. Und da geht es ja auch so ein bisschen hier im Artikel drum, dass es so eine Art Wikipedia 2.0 geben müsste. Also Wikipedia ist ja schon cool, was du da alles so eingibst. Ich meine, das brauchen wir hier nicht zu besprechen. Aber schön wäre es, wenn das in VR theoretisch auch möglich ist. Und man halt sagt, hier Airbus A380, zack. Und dann
kannst du da durchlaufen. Kriegst du
die Informationen für VR aufbereitet. Das wäre dann schon natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn so eine Datenbank entstehen würde. Ich meine, Google mit Earth, VR und so weiter macht das ja auch schon in Teilbereichen, aber da ist natürlich aufgrund der Datenmasse und die Qualität natürlich sind wir da noch am Anfang. Also das wird noch ein bisschen dauern. Also mich würde das freuen, wenn es tatsächlich mal irgendwann so eine Art Reiseführer oder sowas gibt, wo diese Dinge Kolosseum, Pyramiden und all so diese Dinge dann gesammelt drin sind, wo man weiß, das ist eine gute Qualität. Da kann man dann, was weiß ich, für 3,95 und 45 Minuten lang jetzt Ägypten begutachten, dass das haptische Gefühl, wenn man vor Ort ist, nie ersetzen wird. Das ist völlig klar. In dem Zuge hatte ich auch von einer App gehört, wo praktisch jeder so ein bisschen mit seinen aktuellen Technologien, nämlich mit dem Smartphone, auch 3D-Modelle erstellen kann. Das war die Display.land-App. Und ich habe sie tatsächlich im Play Store geschwunden und wollte mich eigentlich noch ein bisschen kurz darauf vorbereiten. Ja, komplex. Insofern würde ich das noch ein bisschen aufschieben. Ich werde mal die Tage ein bisschen mit dieser App rumspielen und mal schauen. Man kann da also tatsächlich über Fotogrammetrie, Fotodiagrammetrie, wie auch immer, dann tatsächlich ja mehr oder weniger gute 3D-Modelle erstellen und die dann auch einpflegen. Es gibt auch eine Social-Media-Verknüpfung. Da möchte ich dann doch mal ein paar Minuten mal bei gucken. Also als Vorbereitung für den Podcast hat das jetzt nicht mehr so schnell geklappt, aber ich habe da, denke ich, vielleicht nächste Woche noch ein paar Infos dazu.
Ja, wir können ja noch mal eine App vorstellen statt einem Spiel.
Genau, zum Beispiel. Wenn die taugt, werde ich dir Bescheid geben, dann kannst du es ja auch mal bei dir installieren. Mhm. Und dann können wir ja vielleicht nächste Woche mal darüber sprechen.
Dann machen wir ein 3D-Modell von mir und von dir.
Also der Aufruf, ja genau.
Das teilen wir dann über unsere Internetseite.
Lassen wir dann über die virtuelle Facebook-Seite dann laufen, genau. Also der Aufruf, rettet das Klima und schaut euch den nächsten Urlaub mit VR an. Ja, zum Schluss oder fast zum Schluss, ein, zwei Infos haben wir noch, aber schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben schon lange nicht mehr über Patente von Sony gesprochen.
Eigentlich schon, aber...
Ja, mindestens 3 Wochen nicht.
Ja, es gibt ein neues Patent, schön.
Ja, wie neu das ist, das weiß man ja leider nie so genau, aber zumindest haben wir es jetzt zum ersten Mal dann auch entdeckt.
Zumindest macht es Hoffnung, dass tatsächlich eine PSVR 2 kommt. Und zwar geht es um ein Patent von einem neuen Controller, der explizit für VR sein soll.
Und da liegt man nicht das Tracking im Vordergrund, sondern...
Naja, das... die ja, da, obwohl Tracking ist... Finger-Tracking ist ja, es ja nicht.
Ne? Also aber nicht das räumliche Tracking, sondern genau...
Fingerbewegung.
Genau, ist ja auch eine Art Tracking, selbstverständlich. Aber nicht das räumliche Tracking, das haben wir jetzt, glaube ich, hinter uns gelassen. Das muss dann demnächst einfach funktionieren. Aber man widmet sich dann doch den einzelnen Komponenten wieder den Fingern. Und anscheinend auch sehr diffizil, weil es wird ja von verstellbaren Sensoren gesprochen. Ist aber auch blöd, wenn du dann zusammenspielst, dann muss entweder jeder seinen eigenen Controller haben, weil du kannst ja nicht jedes Mal 5 Minuten den Controller einstellen, bis er vernünftig funktioniert.
Aber gut. Aber vielleicht kann man dann Profile anlegen.
Ja, meinst du, das geht elektronisch?
Vielleicht.
Ja.
Weiß ich nicht, ich sehe da zumindest keine Stellschrauben.
Ja, also in dem Patentbild sehe ich eigentlich gar nichts.
Und keine Topfpflanze. Das macht mir schon wieder Angst.
Ja, das ist schade. Das ist ein bisschen weg von der Realität.
Man kann sie nicht zu Hause benutzen, wenn du eine
Topfpflanze hast. Ja, also man sieht einen sehr hässlichen Trigger-Button. Ja, okay.
Ja, also schön ist anders, das stimmt.
Ja, aber es geht ja um die Technik, dass sie patentiert wird.
Natürlich.
Und natürlich gibt es Hoffnung immer wieder, wie du eben schon gesagt hattest, dass das ein weiteres Puzzlesteinchen auf dem Weg zur PSVR 2 ist. Ja, hast du sonst noch was zu dem Controller oder zu der Technik zu sagen?
Ja, im Prinzip haben sie das ja geklaut, ne? Von den Index-Controllern. Ja. Und haben es trotzdem patentieren lassen.
Ja, ich meine, das ist doch mal was.
Einfach mal geklaut und patentieren. Also kann es ja nicht so ganz geklaut sein. Aber so ähnlich auf jeden Fall. Inspiriert wird hier gesagt.
Inspiriert. Das ist das richtige Wort. Ja, und dann, wir haben vor vielen, vielen, das ist jetzt aber wirklich viele, viele Wochen her, mal über Japan-Display gesprochen.
Schon Monate her.
Ja, dass einige japanische Global Player halt, sowas wie Sony und ich weiß nicht, wer war noch mit beschäftigt.
Toshiba und Hitachi.
Ja, ja, dass die sich zusammengetan haben und eine eigene Entwicklung und Produktionsstätte für kleine Displays ja geschaffen haben, halt Japan-Displays. Und bei denen rollt, oder bei Japan-Display rollt zurzeit eine, wie nennt man das dann, Massenproduktion eines neuen Display-Typs an. Also also consumermäßig werden die Dinger jetzt produziert. Und diese beiden Displays würden wunderbar auch in eine PlayStation VR 2 halt passen. Mit 2x16x1600 Pixeln und 4,3 Millisekunden Reaktionszeit. Wäre schon eine tolle Sache. Das Besondere hierbei, es handelt sich hierbei um 2,1 Zoll Inch große Displays, was prinzipiell ein sehr charmantes und schmales Headset halt ermöglichen würde. Also dann sind wir wieder bei meiner demnächst Lieblingsbrille, die ich ja von der CES vorgestellt habe, wo ich jetzt schon nicht mehr weiß, welcher Hersteller das war, die so ein bisschen aussieht wie diese alten Taucherbrillen mit den zwei Gläsern. Mhm. Aber ist auch egal, wenn das interessiert, einfach nochmal die CES-Folge sich anhören. Ja, und ich finde das halt schön, dass sich das so ein bisschen wie kleine Bausteine jetzt zusammensetzt und wir dann vielleicht doch früher, hoffentlich früher wie befürchtet, mal ein paar Infos dann wirklich zu einem Release und zu den technischen Features einer PSVR 2 haben. Weil nicht, dass wir noch abtrünnig werden. Vielleicht sollten wir als VR-Podcast mal einen Brief an Sony schicken. Leute, gebt mal Gas, sonst kaufen wir PC.
Tja. Ja, also
und dann sind wir raus.
Das wird irgendwann in diesem Jahr wird da schon noch was kommen. Aber erstmal ist jetzt die PlayStation 5 wichtiger, deswegen.
Natürlich. Wann gibt es denn das nächste Event von Sony?
Ja, gibt kein Datum.
Im Zuge der E3 haben sie doch immer im Vorfeld eine Pressekonferenz.
Wenn sie an der E3 teilnehmen, was sie ja, glaube ich, dieses Jahr wieder nicht machen.
Ja, aber dann haben sie trotzdem doch da diese Pressekonferenz vorher, war ja letztes Jahr auch so.
Ja, die haben ja immer ein eigenes Event, zumindest wenn sie so neue Sachen, neue Konsolen und so vorstellen. Man ist ja davon ausgegangen, dass das im Februar noch stattfindet, nur der Februar ist ja jetzt auch schon weit vorangeschritten. Ja,
wenn ihr das hört, haben wir mindestens mal 23 Uhr und den 24. Februar.
Genau. Und ja. Man ist gespannt. Und dann gibt es ja Anfang Dezember auch immer noch ein Event. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht dann die PSVR 2 mal präsentiert wird. Mhm. Aber in der Regel ist es eigentlich irgendwo im Februar immer so ein Sony-Event, wenn es um neue Hardware geht. Also war es zumindest zuletzt. Deswegen, man wartet drauf. Aber es gibt noch keine Ankündigung. Ja, vielleicht aber
überrascht.
Die Chance, dass diese Displays hier vielleicht verbaut werden, ist ja gar nicht so klein, wenn Sony mit im Boot ist. Insofern, vielleicht hast du ja Glück und kriegst tatsächlich deine Taucherbrille.
Ja, das waren die Infos für diese Woche. Ich habe aber noch was Kurioses gefunden und habe das in unseren Spickzettel reinkopiert. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hattest.
Habe ich ja.
Hast du davon was von gehört?
Habe ich was von gehört, ja. Ach, da gab es ja vor einiger Zeit, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren schon mal eine Testphase.
Ja, genau. Hast du denn das Bild schon gesehen?
Ja, habe ich auch schon gesehen. Auch damals schon ein ähnliches gesehen. Das jetzt glaube ich noch nicht.
Und zwar, nachdem wir ja, also das Kuriose an dieser Nachricht, es ist eigentlich nur kurios, dass es bei uns in unserer, ja, in unserem gallischen Außenlager halt stattfindet und nicht irgendwo mitten in Berlin oder Köln oder Frankfurt in einer der Metropole, sondern bei uns noch nicht mal in Olpe, sondern in Trollshagen. Vielleicht, wenn das da in die Hose geht, kann man das alles unter der Erde begraben und keiner kriegt es mit oder so.
Ja, ja. Da laufen nicht so viele Leute einfach auf der Straße.
Ja, genau. So. Ja, keiner. Es fährt auch keiner mit, aber ist ja egal. Stört ja auch keinen. Ist ja kein Fahrrad drin. Wir kommen gerade dazu. Aber nachdem wir über tolle Bibliothekenversuche in Kreuztal berichtet haben und mit VR-Räumen, kommen wir jetzt zu einem selbstfahrenden Bus, der völlig autonom, ohne Fahrer, also nur noch hilfsweise mit einem Operator, der aber nur noch für Sicherheitsfälle im Prinzip an Bord ist, der aufgrund der Größe dann aber auch schon einen beachtlichen Teil des Platzes in Kauf nimmt. Ja, fährt dieser selbstfahrende Bus halt völlig autonom eine 2,5 Kilometer lange Strecke mit 6 Haltestellen durch Drolshagen. Und das Ganze seit dem 17. Februar. Und ja, das Ding sieht knuffig aus. Also das ist wie eine Kiste auf 4 kleinen Rädern und es passen 6 Sitzplätze und 2 Stehplätze rein.
Zwei Stehplätze.
Und es fährt vorübergehend mit 15 Stundenkilometer. Es könnte schneller, aber das sind halt noch so ein paar Sicherheitsfeatures, die man einbaut, damit, wenn dann doch was in die Hose geht, es dann nicht so schlimm wird. Also ich finde das schon ziemlich beachtlich, dass das überhaupt bei uns schon so ohne weiteres erlaubt ist, in Anführungsstrichen. Weil alles, was an moderner Technik, ich habe jetzt leider noch nicht in einem Tesla gesessen oder so, aber auch im Audi, alles, was da an autonomen Fahren, zumindest, ich bin jetzt nicht ganz aktuell, aber sagen wir vor einem halben Jahr, so auf der Straße war, da kannst du zwar mal das Lenkrad kurz loslassen, aber dann wirst du auch sofort wieder aufgefordert, es anzupacken. Nach kurzer Zeit im Stau kannst du auch mal 2-3 Minuten lang das Auto alleine fahren lassen. Aber auch da, also so richtig autonom, so ich drehe mich mal zur Seite weg oder so und hier theoretisch gar kein Fahrer mehr. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das so auf die Öffentlichkeit in so einem Dorf wie Drolshagen losgelassen wird.
Ja, ich meine, dass das funktioniert, ist ja nicht bestritten. Gut, dass das jetzt in Deutschland so problemlos möglich ist, das wundert mich tatsächlich auch.
Das meine ich, genau.
Aber ja, wahrscheinlich gibt es da auch keine Gegenargumente. Es ist ja immer noch sicherer als ein Busfahrer, der dann einschläft.
Wollen wir denn nächste Woche mal in Drolshagen eine Runde Bus fahren?
Ja, wenn du da noch einen freien Platz kriegst, dann von den 8 Plätzen.
Wir fahren mit 2 Autos dahin, stellen ein.
Nee, sind nur 7 Plätze. Ne? Der Sicherheitsmensch,
der braucht auch rein. Deswegen sagte ich, er nimmt einen ganz beachtlichen Teil der Kapazität in Beschlag. Mhm. Dann fahren wir doch einfach mal mit dem Bus eine Runde und es ist ja nicht direkt was mit, hat ja nicht direkt mit Virtual Reality zu tun, aber es sind ja doch immer so ein paar Randthemen, die wir dann doch immer wieder, vor allen Dingen ja inspiriert durch Elon Musk, wieder mit in den Podcast aufnehmen. Und da gehört jetzt auch diese kleine viereckige Knutschkugel, also eckige Knutschkugel, die jetzt autark auf ihren 4 kleinen Räderchen elektrobetrieben, das sei noch dazu zu sagen, wichtig. Man verspricht sich ja dadurch, halt gerade kleine Strecken, wo nur ein sehr geringer Bedarf ist, trotzdem zukünftig aufrecht zu erhalten, damit man halt keine teuren Personalkosten hat und nicht mit einem 14-Tonner, der, keine Ahnung, 30 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, langfahren muss, sondern halt mit einem Gerät, was dann, was weiß ich, nach 200 Kilometern dann vielleicht auch wahrscheinlich ja autark an irgendeine Schnellladestation vorbeifährt, am Betriebshof oder so, und dann weiterfährt. Das ist natürlich schon toll. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ganz, ganz viele kleine Dörfer und Stadtteile, Ortsteile doch regelmäßig mit Busverkehr versorgt werden. Und so könnte ich mir auch den Taxibus noch viel besser vorstellen. Weil wenn du weißt, da kommt, fährt dann einfach so ein Ding dann von so einem Betriebshof los und ist dann zu der Zeit da, das ist doch schon schicke Sache. Ich meine, das ist ja jetzt auch, aber wenn du jetzt überlegst, oh, da muss jetzt extra und bla und das ist, finde ich hier so, gehört eigentlich in jeden Haushalt so ein Ding.
In jeden Haushalt, ja. Ja, aber ja. Für 2,5 Kilometer würde ich da, glaube ich, nicht einsteigen. Also und auf den Bus warten und dann, also bist ja schneller zu Fuß. Also der fährt ja nur doppelte Schrittgeschwindigkeit, wenn überhaupt.
Ja, aber
auch wie schön, das ist ja ein tolles Video.
Ja, ich habe noch ein kleines Video. Also einfach mal hier autonomer Bus.
Ja, das ist ja im Prinzip wie ein etwas größerer Rollator. Ja. Also für ältere Menschen sicherlich eine gute Sache, ja.
Mich würde mal interessieren, was ist, wenn Schnee und vereist die Straßen sind? Muss das Ding dann stehen bleiben oder kommt es damit auch zurecht?
Dann hat der einen Flammenwerfer vorne,
der rauskommt. Ja.
Gut. Eine Alien-Bedrohung.
So, das war meine kleine kuriose Info noch am Ende.
Aber ich mache mir etwas Sorgen um den Bus-Simulator, den ich ja so gerne spiele.
Ach
so. Nicht, dass demnächst, dass ich dann nur zugucken kann.
Ja, genau.
Neuer Modus, nicht mehr selber
fahren. Die perfekte Simulation, du kannst nur zugucken. So, kommen wir zu den Neuerscheinungen, wenn es denn was gibt. Ich glaube nicht viel, oder? Auch nicht viel, leider.
Neuerscheinungen. Also für die PlayStation VR haben wir eine Neuerscheinung. Bullet Sorrow VR. Kostet 35,99 €. Ist ein Shooter. Was hier auffällt, im PlayStation Store ist er ab 6 Jahren freigegeben.
Oh.
Auf Steam ab 18. Also wenn ihr zwischen 6 und 18 seid und das spielen wollt, dann holt es euch für die PlayStation VR. Das erscheint...
ist dann aber nicht bis zu
Unkenntlichkeit. Ist scheinbar keine Gewalt dann dabei. Ja, für die Oculus Quest ist erschienen O-Shape. Das kostet 19,99 €. Ist auch wieder so ein Rhythmus-Musikspiel, wo es ja jetzt schon einige von gibt. Dann ist gekommen Ghost Giant, was auch für andere Plattformen schon länger verfügbar ist, für 24,99 €. Ja.
Ja, wenn das die Neuerscheinungen waren, hätte ich kurz mal eine Frage an dich in dem Zusammenhang. Du sagst schon wieder ein Rhythmusspiel. Wir werden ja auch gleich ein Rhythmusspiel auch vorstellen wieder. Wie schätzt du das denn ein? Macht das eigentlich Sinn, das 91. Rhythmusspiel rauszubringen, wenn es doch schon ein, zwei Platzhirsche eigentlich am Markt gibt? Wen sehen die als Zielgruppe? So ein bisschen, oder mich. Gibt es einfach, ja, gibt es noch mehr so Enthusiasten wie dich, die dann ähnlich ja, wie jeder jeden Shooter ausprobieren muss, dann jedes Rhythmusspiel ausspielen. Also mir gehen die langsam so ein bisschen, ja, nicht auf den Senkel, ich kann ja da einen Bogen drumherum machen, aber eben dachte ich, nee, hat er schon wieder so ein Rhythmusspiel. Aber ich war tatsächlich positiv überrascht, aber da kommen wir gleich zu. Aber
ja, aber die haben ja dann vielleicht alle noch so ihre Eigenart, ne?
Ja, aber haben die alle mal gleichzeitig angefangen zu entwickeln und wussten nicht zueinander oder haben die wirklich noch die Hoffnung, dass sie der neue Bestseller werden?
Ich glaube, die haben noch die Hoffnung.
Okay.
Nachdem Beat Saber so erfolgreich war, haben viele gedacht, oh, da können wir vielleicht noch ein bisschen was verändern und ja, noch was abhaben von den Kunden. Aber auffällig ist ja auch, dass die auch alle immer mit sehr, sehr guten Wertungen dann aus den Testberichten rausgehen und auch bei den Nutzern sehr beliebt sind.
Es wird ihnen aber auch ja auch relativ einfach gemacht, weil sie sind ja eigentlich auch prädestiniert für VR.
Das ja, natürlich, ist natürlich.
Also nirgendwo ist es so
aber
immersiv und toll und anders, als wenn du es auf dem Bildschirm mit dem Controller spielst.
Ja.
Wie bei den Rhythmusspielen halt.
Ja, ich muss ja auch sagen, Beat Saber ist für mich persönlich immer noch der Favorit und unerreicht
tatsächlich. Würdest du auch bei Beat Saber sagen, du hast jetzt das 360-Grad-Dings angenommen oder bist du bei der frontalen Geschichte geblieben?
Ja, 360 Grad ist eine schöne Sache, aber leider gibt es da ja noch nicht, gibt es relativ wenig Level erst für.
Okay, aber du würdest sagen, das lohnt und ist nicht nur mal eine Spielerei gewesen?
Nö, das lohnt, das da weiterentwickelt wird und vielleicht irgendwann dann mal alle Level verfügbar sind. Aber natürlich, wenn man das dann vielleicht ein paar Tage hintereinander gespielt hat, wird auch Beat Saber ein bisschen langweilig.
Ja, dein Studio wird gerade abgerissen von draußen.
Ach so, das war der Wind, okay.
Das war der Wind.
Nee, da wird Beat Saber dann irgendwann dann ein bisschen langweilig und eintönig und dann möchte man vielleicht mal eine Abwechslung haben. Und dann spielt man vielleicht mal Box VR, was auch uns ja auch sehr viel Spaß gemacht hat, was dann noch mehr in die sportliche Richtung geht und wo man natürlich ja, sich noch mehr verausgabt und wo dann auch Kalorien gezählt werden und so. Und ja, hier, das geht auch wieder in die Richtung O-Shape, da ja, die andere Körperbewegungen rücken hier noch mehr in den Vordergrund, da kriegt man dann immer einen Umriss angezeigt, einen Körperumriss, den man dann nachstellen muss mit den Armen und Beinen und ich denke, dass das auch interessant sein kann und ja, als Trainingsmethode oder Ergänzung oder Cardio-Training oder was auch immer, sicherlich eine schöne Sache.
Ja, sicherlich, das ist richtig.
Also, ja, warum nicht? Einfach raushauen. Ich meine, ich hatte jetzt auch schon, wir haben auch schon Pech gehabt. Aber man kann auch Glück haben.
Ja, dann kommen wir doch zum ersten.
Kommen wir direkt zu dem Spiel.
Genau.
Weil das jüngere ist. Das ist, glaube ich, letzte Woche erst für die Oculus Quest erschienen. Auch für die anderen Plattformen natürlich erhältlich. Allerdings da schon etwas länger. Und ich habe damals tatsächlich, als es für die PlayStation VR erschienen ist, habe ich es nicht gekauft. Und absichtlich natürlich auf die Quest-Version gewartet, weil sowas natürlich ohne Kabel dann
ja, doch. Ja, das macht einfach Sinn bei der Quest. Hatten wir ja eben schon angesprochen. Die Rechenleistung reicht völlig aus. Und die Bewegungsfreiheit ist ja um ein Vielfaches besser gegeben.
Und weil das bei dem Spiel gar nicht so wichtig ist, wie bei Beat Saber. Also hier wäre jetzt das Kabel nicht ganz so störend.
Das könnte man tatsächlich auch im Sitzen spielen.
Ja.
Also wenn man ein Rhythmusspiel sucht, wo man nicht die ganze Zeit stehen muss.
Ja, richtig. Also das unterscheidet sich dann doch in dem Punkt sehr stark von Beat Saber. Den Namen habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, ne?
Nein.
Audi Car heißt es.
Da hatte ich ja kurz glänzende Augen. Audi Car.
Hast gedacht.
Ui. Aber nein, es Autos. Kam von Audio Car.
Ja, Entwickler ist Harmonix, die ja schon viele andere gute Musikspiele entwickelt haben. Und da also viel Erfahrung mitbringen. Und kostet 29,99 € für die Quest, für die Rift und die PlayStation VR. Und wer im Steam-Shop einkauft, kann noch Geld sparen. Da kostet nur 27,43 €. Warum auch immer da so ein komischer, krummer Preis zustande kommt. Ja, Audi Car.
Als ich gebe ja mal vorab so ein Resümee. Ich finde, es ist, wenn ich jetzt nicht 35 andere Rhythmusspiele schon hätte und Geld für ausgegeben hätte, finde ich das Geld auf alle Fälle wert. Weil nachdem ich habe es nicht sehr lang gespielt, ist aber glaube ich auch nicht notwendig, um das Prinzip zu verstehen von dem Spiel und es, ja, sagen wir mal, bewerten oder kennenzulernen. Ich fand es sehr animierend und toll gemacht und ich sagte, es ist ja mal wirklich mal was anderes wie Beat Saber. Wir haben ja genügend Spiele schon gehabt, die ja voll auf dem Methode Beat Saber aufgesattelt haben, vom Prinzip her. Aber hier sind ein paar andere Elemente dazugekommen. Jetzt kann man sagen, ich habe kein Schwert, ich habe eine Pistole, ja, wie blöd. Aber dennoch kommen zwei, drei andere Komponenten hier rein, die das Spiel pfiffiger machen, ein bisschen. Nicht so aktiv wie Beat Saber, hast du gesagt. Und du würdest natürlich Beat Saber weiterhin bevorzugen. Aber ich habe gesagt, das ist ein echter Konkurrent. Ich müsste dem Spiel jetzt, sage ich mal, 3, 4, 5 Stunden geben, um zu wissen, ob ich dieser Anforderung, die diese komplexere Steuerung oder Vielfalt mit sich bringt, auch bewältigen kann mit meinen fortgeschrittenen 46 Jahren, 45, oder ob ich ja einfach schon über Anfängerlevel nicht hinauskomme. Weil der Sprung von Anfänger, den ich noch ganz cool war und ich voller Freude war, dann wollte dann auf Standard gehen, das ist dann die nächste Stufe von 5 ist.
4,
okay, aber ja. Die zweite hat von unten. Wow. Ja, und als du dann gesagt hast, du hättest Anfänge überhaupt nicht gemacht und fändest den Sprung von Standard zu Fortgeschrittenen schon heftig. Da ist also jede Menge Luft nach oben. Aber ich finde es halt toll. Aber du kannst ja vielleicht mal ein bisschen über die Steuerung und über die Art sprechen.
Ja, vielleicht erstmal, ich fand es auch toll und ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zu Beat Saber und ich würde es auch, glaube ich, hin und wieder im Gegensatz zu anderen Rhythmusspielen, die ich nicht mehr nochmal angefasst habe, gerne nochmal spielen zwischendurch und ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ist halt auf keinen Fall so anstrengend und man kommt halt nicht so in den Rhythmus-Flow rein wie bei Beat Saber. Das ist das Einzige, was...
Ja, stimmt.
Aber das... ja,
aber ist
natürlich auch wahrscheinlich der Art und Weise, wie man jetzt hier mit den
gut,
Pistolen...
Wenn ich es runterbrechen darf, ich bin ja jetzt musikalisch auch nicht so die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber bei Beat Saber fielst du ja den Beat und schlägst ja den Beat und gehst drin auf. Hier hast du aber mit den verschiedenen Modis, was du mit deiner Waffe machen kannst oder machen musst, tust du unterschiedliche akustische Effekte auslösen, die zum richtigen Zeitpunkt gebracht werden müssen. Und damit ergänzt du die Musik, finde ich, aber deutlicher oder merklicher wie bei Beat Saber, wo du ja praktisch nur den Schlag immer, den Beat mit dabei bringst. Und das finde ich hier so toll, dass du die vier verschiedenen Arten der Steuerung, also du könntest ja gerade mal aufzählen, normales Schießen halt, langes Drücken mit Verfolgen des Ziels und einfaches seitliches Zerschlagen des was ist denn das, Blöcke oder was auch immer dann auf dich zukommen, Kugeln. Du hast ein bisschen mehr das Gefühl, als würdest du die Musik mehr mitgestalten. So würde ich es vielleicht mal formulieren wollen.
Okay, aber du änderst ja nichts an der Musik.
Ja, nur dass der Effekt ja ausbleibt, wenn du nicht rechtzeitig das zum richtigen Zeitpunkt machst.
Mir ist ehrlich gesagt gar kein Effekt aufgefallen.
Ja, weil du wahrscheinlich alles perfekt gemacht hast. Nein, der normale Schuss ist wie ein Ton. Also wenn du dein Schlagzeug anschlägst, dieser Effekt, dass du das Hindernis, was auf dich zukommt, was ja durch so einen Ring fliegt und in dem Moment, wenn er den Ring passiert, dann ja treffen musst. Wenn du dieses viereckige Hindernis oder diese viereckigen, ja, was ist denn das? Gegner ist ja kein Gegner. Zielscheibe oder was weiß ich hast, ja, dann Ziel musst du Dauerfeuer ja. machst, Ziel hast, dann hast du ja diesen langgezogenen Soundeffekt und wenn du während du schießt, was von der Seite kommt, was du dann nur an deiner Pistole sind, so Messer an der Seite dran.
Aber das ist ja kein Soundeffekt, der dann durch das Treffen des Ziels
Doch.
Kommt, sondern das ist ja in der Musik drin und deswegen...
Nee, der Ton fehlt, wenn du nicht schießt.
Nee, der Ton wird dann leiser, aber...
Ja, aber wenn, dann so viel leiser, dass ich ihn nicht mehr höre mit meinem Alter. Oh. Müssen wir es nochmal aufziehen? Ich habe sehr viele Ziele nicht getroffen. Deswegen komme ich zu dem Resümee.
Okay.
Das ist dir wahrscheinlich nicht passiert.
Ja, doch auch schon. Natürlich.
Ja, am Anfang. Also dann lass es mich aber andersrum ausdrücken.
Wir müssen das nochmal testen.
Ich als Laie hatte das Gefühl, dass ich viel mehr, wie auch immer sie es hinbekommen habe, das Gefühl, die Musik mitzugestalten. Also ich kann sie nicht umändern. Aber ich muss halt an der richtigen Stelle parat sein, damit sie funktioniert.
Ja.
So wäre vielleicht meine Zusammenfassung. Und das hat mich motiviert.
Ja, vielleicht ist es aber auch der Effekt, dass dann die Musik leiser wird tatsächlich, wenn du nicht triffst. Und das ist dann auch wieder so ein störendes Gefühl. Und das möchte man verhindern und da deshalb lieber treffen.
Ja, also ich werde da jetzt nochmal drauf achten. Das war halt mein intuitives Gefühl, wie ich es gerade geschildert habe. Aber da kommt es ja letztendlich beim Spielen auch drauf an. Und ich meine, du hast ja im Bereich der Rhythmusspiele ja auch viel, viel, viel mehr Erfahrung, dass du da schon viel routinierter und erfahrener dann rangehst. Insofern, ich spreche ja dann mehr so aus der intuitiven Ecke.
Jo.
Aber aus meiner Sicht, Daumen hoch für das Spiel. Und du hast ja dich sogar diesmal ja die Unkosten...
Ich habe diesmal selber,
musstest sie selber investieren.
Gekauft, ja.
Also, ja. Schade, Chance verpasst für den Entwickler, dass wir ihn hier an der Stelle dann mal lobend hervorheben.
Ja, aber vielleicht, sie haben es auch verdient, dass man es kauft.
Schlimm genug. Also, du hast jetzt, nachdem wir so viel schlechte Spiele umsonst gekriegt haben, musstest du mal eins kaufen, damit wir auch mal was Gutes testen können. Könnte man jetzt blasphemisch sagen.
Naja, so schlimm war es ja jetzt auch nicht.
Ja, letzte Woche war schon hart.
Ja, aber nur letzte Woche.
Ich hatte Albträume.
Ja, okay. Nein, aber Audica ist ein gutes Spiel. Es gibt auch so eine Art Story-Modus, wo tatsächlich auch eine Story kommt mit Text und so. Also die dann per Text erklärt wird und wo man dann Herausforderungen meistern muss, ähnlich wie das ja auch bei Beat Saber war in der Kampagne. In der Kampagne heißt es genau. Und da muss man dann halt in jedem Song gewisse Ziele erreichen oder gewisse Dinge machen, um da Bonuspunkte oder beziehungsweise um dann dieses...
Vielleicht kurz nochmal zur Erklärung, weil das gerade vielleicht ein bisschen durch die Diskussion untergegangen ist. Es gibt natürlich auch ein Tutorial am Anfang und da werden einem diese vier Möglichkeiten dann erklärt. Das erste ist einfach, man hat halt zwei ganz normale futuristische Pistolen in der Hand, aus denen, ja, Laserkugeln.
Die man anders als bei Beat Saber übrigens auch ändern kann im Optionsmenü.
Ah, okay, cool. Ich kam aber jetzt mit den Farben auch gut klar.
Die Farben kann man auch ändern, die Pistolen kann man ändern. Oder
irgendwie sowas.
Ja.
Du mir jetzt sagst, war grün, okay, dann lebe ich damit. Und
ja, es war grün und orange. Nee, blau.
Blau war definitiv dabei. Ja, das kann ich ja sehen. Und um das andere dann grün und orange ist, ist mir dann egal. Und ja, man hat halt zwei spacige Waffen in der Hand, die man, du wirst vielleicht mir noch sagen kann, man kann sie mit den Tasten aus der Hand verlieren und wegschweben lassen. Oder man kann, wie Old Shatterhand, sie in den Fingern drehen.
Das hat aber keinen spielerischen Hintergrund, sondern
warum die wegschweben?
Das ist nur optisch,
okay. Ja, also. Gut, weil da hatte ich noch drauf gewartet, dass da nochmal irgendwie mit Tutorial was kommt, aber ich habe ja nur das Anfänger-Tutorial gemacht.
Im fortgeschrittenen Tutorial wird das nochmal erklärt, aber ich glaube, da gibt es nichts für. Das macht das einfach
nur. Ich dachte, vielleicht muss man irgendwann mal in die Hände klatschen und dann
nichts loslässt. Nö, das wird einfach nur
als. Damit wir nicht wieder abdriften, also. Es geht darum, es kommen halt so Blöcke oder Ziele halt aus dem Nichts, aus dem Hintergrund angeflogen. Es gibt einen Ring in der gleichen Farbe wie der Block und wenn dann dieser Block praktisch diesen Ring passiert, dann ist der richtige Zeitpunkt, ihn zu treffen und das heißt, man muss dann nicht nur einfach schießen, sondern man muss tatsächlich auch ein bisschen zielen. Da komme ich auch gleich nochmal zu, weil dann kommen wir zu meiner Lieblingsecke bei dem Spiel. Und es gibt halt zwei Farben, das heißt also in der linken Hand hat man zum Beispiel die blaue Waffe, in der rechten die orangene Waffe. Und man kann aber auch sein, dass man gleichzeitig schießen muss, blau und orange. Dann gibt es, das sind runde Zielscheiben, die da durch diese Kreise fliegen. Und dann gibt es halt eckige Zielscheiben, die durch Quadrate fliegen, die dann auch so ein bisschen feuermäßig animiert flackern. Da muss man dann Dauerfeuer gedrückt halten. Dann kommt so eine Art Plasmastrahl aus der Kanone raus, die dann bis zum gewissen Punkt dann das Ziel zerstört. Und dieser Plasmastrahl hat halt so einen musikalischen Effekt halt, der dann an der Stelle ganz gut in das Musikstück halt reinpasst. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit.
Wo wir uns nicht ganz einig sind, dass es so ist.
Ja, dann gibt es die dritte Variante, dass du, wie sieht das eigentlich aus? Ist es, glaube ich, auch viereckig?
Es ist auch viereckig.
Aber dann sind daneben ganz, ganz viele Punkte, die wie so eine Perlenkette sind. Und da muss man auch Dauerfeuer halten und dann mit der Waffe diese Perlenkette abgeben. Und dann gibt halt diese Musikassoziation dann dazu so ganz viele kleine Beats
genau
dazu ab. Und das vierte ist dann einfach nur das, was ich eben schon mal ansprach, dass an der Pistole links und rechts solche Schneiden wie so ein Messer angebracht sind. Und das kann sein, dass du halt gerade nicht schießt oder du schießt oder hast sogar Dauerfeuer und dann kommen solche Metallkugeln oder sowas von der Seite angeflogen und die musst du dann einfach mit der Handbewegung zerschlagen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und das gibt dann halt auch dann nochmal einen Soundeffekt in dem Moment. Und das Schöne, wenn du dann nachher aus dem Tutorial raus das erste Level oder die ersten Level halt dann bestreitest, du kriegst am Ende immer eine Auswertung. Weil Ziel ist ja im richtigen Moment zu schießen. Also gibt es immer auch einen zu früh und auch einen zu spät. Wenn du viel zu früh und viel zu spät bist, dann wird das Ziel nicht zerstört und meiner Meinung nach der akustische Effekt nicht ausgelöst oder deutlich leiser nur da wiedergegeben. So leise, dass ich nicht mitkriege. oder mitkriegen wollte. Aber trotzdem gibt es noch ein gewisses Zeitfenster und dann gibt es nachher eine Auswertung von deinen Schüssen, wie viel waren zu viel, zu früh, wie viel waren genau richtig, wie viel waren zu schlecht. Plus, und das finde ich dann sehr sensationell, wobei da bin ich natürlich so ein bisschen immer Fetischist und sage, na, wie genau ist denn das Tracking? Du kriegst dann nachher auch wie so eine Zielscheibung. In letzter Zeit guckt ja auch jeder Biathlon im Fernsehen, wo man dann ja auch immer die Treffer dann so sieht, leicht rechts, oben rechts, oben links. Und genau so eine Zielscheibe, das kriegt man dann für seine vielleicht in dem einen Level 50 abgegebenen Schüsse. Und dann sieht das dann so wie so eine durchlöcherte Kugel aus und man sieht halt, ganz viele waren dann ein bisschen weiter oben rechts und so weiter. Und dann kann man sich daran theoretisch verbessern. Das sieht schon ziemlich cool aus, aber da schwingt halt immer so ein bisschen mit. Ich würde gerne mal wissen, wie genau dann theoretisch das Tracking bei sowas ist.
Ja, aber es beeinflusst ja auch die Punktzahl.
Wie klar,
wie genauer du ja, zielst.
Ja, und darum geht es ja, dann Punkte nachher.
Ja, ja, du kannst tatsächlich ja auch über die Waffe zielen. Das wird dann im fortgeschrittenen Tutorial erklärt, um genauer zu treffen. Und es gibt auch noch eine fünfte Art, die ab fortgeschritten kommt.
Ja.
An Zielen, und zwar die schlitzartigen Ziele, die entweder quer oder hoch kommen können, und da muss man die Waffe halt auch quer oder hoch halten, hochkant.
Und schießen oder dann mit der Schneide?
Nein, nein, einfach nur schießen, aber du musst dann halt die Waffe quer halten und auf das Ziel schießen,
aha,
wenn ein Querziel kommt, und
okay,
du musst hoch halten, wenn ein Hochziel kommt.
Ah ja, ja, interessant. Das macht es natürlich noch ein bisschen spannender, wobei ich schon gut ausgelastet war mit den ersten vier Varianten.
Das ist aber das Einzige, was dann im ab fortgeschrittenen kommt.
Hm. Ja. Ja, und so ist im Prinzip das Spielprinzip, und so kann man sich dann durch die einzelnen Solo-Spiele oder halt auch, wie du ja sagtest, durch die Kampagne, durch die Story hangeln. Und ich finde es richtig schick gemacht. Auch die Menüs sind eigentlich ganz gut gemacht, es funktioniert sehr schön, und wenn man dann Kopfhörer aufsetzt, ist das schon ein cooles Erlebnis.
Ja. Ja, achso, es gibt ich weiß gar nicht wie viel, ich habe sie nicht gezählt, aber es gibt einige Songs und alles von mehr oder weniger aktuell bekannten, also mir jetzt nicht viele nicht bekannt, einige auch bekannten Künstlern. Und es gibt auch einige Download-Pakete schon, die man zukaufen kann. Also da wird auch für Nachschub gesorgt an Songs. Ähnlich wie bei Beat Saber. Das zweite Spiel.
Ja, warum steht es eigentlich in der Retro-Ecke?
Ja, ich habe das nicht dazu geschrieben, aber es ist im Prinzip ein Retro-Spiel. Es ist schon ziemlich alt. Und wir haben es für die PlayStation VR getestet. Ist auch für Steam und über Steam und für die Oculus Rift verfügbar, für die Quest nicht. Und kostet 13,49 Euro, beziehungsweise für die Rift 14,99 Euro. Und ich habe es irgendwann mal im Sale gekauft.
Für unter 5 Euro.
Für unter 5 Euro, ja.
Also für unter 5 Euro würde ich sagen, und man, wenn man ein bisschen Lust in die Spielrichtung hat, die du uns ja gleich ein bisschen näher bringen wirst, auf alle Fälle, für 15 Euro oder knapp 15 Euro muss man dann schon wieder ein bisschen Enthusiast von diesem Art Prügelspiel im Prinzip sein. Aber da kannst du uns ja kurz erklären. Also, aber auch hier mein ganz kurzes Resümee. Ich hatte dich ja am Social Screen gesehen, als ich reinkam, dass du es gespielt hast. Ich denke so, wie soll denn das bitte schön in VR aufbereitet sein, dass es cool ist? Und dann ist wieder dieser zuckersüße kleine Effekt. Du setzt die VR-Brille auf und denkst so, boah, das war so blöd, wie das gezeichnet ist. Alles in 2D und dann die 2D-Schichten in 3D, wie in so einem, wie nennt sich das, wenn du in so einem Schuhkarton so eine Art Panorama baust.
Naja, so ein...
Hat auch einen Begriff auch, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf.
So ein Papptheater, keine Ahnung.
Ja, und klasse, ich habe es aufgesetzt und war erstmal wieder 2 Minuten lang sprachlos und habe meinen Kopf nach links verbogen, nach rechts verbogen, hinter die eine Straßenkulisse geschaut und einfach klasse. Aber dann will ich dich jetzt nicht davon abhalten, dass du uns das Spiel mal
näher. Ich wollte noch kurz sagen, das ist original im September 2017 erschienen.
Ja, das ist Retro.
Also schon ein bisschen her. Ja, es handelt sich im Prinzip um ein klassisches Beat'em Up.
Street Fighter Spiel quasi.
Genau, wie man das schon aus den 80ern kennt. 80ern und 90ern, als das sehr populär war. dummerweise steuern die sich auch, wie steuert sich das auch wie in den 90ern?
Was nicht mehr so populär ist.
Was nicht mehr so populär ist. Das ist der große Kritikpunkt, wie ich finde. Es ist sehr träge. Die Steuerung ist irgendwie sehr, sehr träge und man muss zig Kombos auswendig lernen. Gut, das ist typisch für diese Art von Spielen.
Es wird unheimlich schnell langweilig.
Das aber ja, gut, man kann sich natürlich auch aufrüsten und man findet immer neue Sachen und dann muss man neue Kombos lernen und die dann auch anwenden und die Gegner werden natürlich auch immer stärker und es gibt andere Gegnertypen, je weiter man fortschreitet. Und die Endbosse werden immer stärker. Ja, das macht mal kurzzeitig Spaß, wenn man, wie ich jetzt, nicht so unbedingt auf das Genre steht, aber irgendwann wird es dann tatsächlich langweilig. Aber es gibt ja Leute, die spielen das ohne Probleme dann von vorne bis hinten durch und haben großen Spaß dabei, auch wenn ständig der gleiche Gegnertyp kommt, der auch gleich aussieht und immer das Gleiche macht.
Also als wenn ich mich an die Zeiten zurückerinnere, wo wir noch Amiga gespielt haben und man ja regelmäßig mit Testsoftware versorgt wurde, hätte ich so ein Spiel 30 Sekunden angespielt und beiseite gelegt. Und dann kommt hier dieser Titel daher als VR und hat mich dann doch schon etwas länger gefesselt, weil einfach diese Darstellung in VR einfach cool ist. Das ist wie als wenn du so als Kind das früher gespielt hast, Street Fighter, und wirst du in das Spiel reingesogen. Du bist auf einmal im Spiel drin. Also du bist zwar nicht die Figur, aber du bist trotzdem irgendwie in dem Spiel drin. Genau. Und kannst auch um die Ecke gucken und das Ganze wird auf einmal, obwohl es blöd 2D ist, wird es auf einmal 3D, aber nicht als 3D-Figuren, sondern auch in der 3D-Variante mit VR ist dein Spieler ja trotzdem eine Scheibe.
Ja, und ja, aber
das
aber
ist total süß.
Ich fand es ja interessant, dass am Social Screen es tatsächlich ja komplett anders aussieht und da wirklich total zweidimensional aussieht. Ja,
wie so ein Spiel von 1980 oder 85. Wie so ein Spiel
von
ja, genau. Und deswegen sag ich ja, wie soll das denn in VR aussehen? Und ich setze die Brille auf und denke, wow.
Dass mit der VR-Brille die Figuren sind weiterhin 2D, aber alles andere ist ja dreidimensional. Alle anderen Objekte drumherum.
Der Straßenzug, wo man langläuft, die Brücke und alles
in so einem Comic-Stil,
so ein bisschen
was
Gotham City. Liegt.
Ja, das ist alles in so einer Cell-Shading-Optik. Und dann halt alle Figuren zweidimensional, Pappgestelle. Man kann natürlich auch ein bisschen in die Tiefe gehen dann.
Und diese paar Bewegungen, die du machen kannst, die bestehen dann auch jeweils nur aus 4 Sprites oder so, verschiedenen. Also man braucht jetzt hier nicht von flüssigen Bewegungen ausgehen oder so, sondern das ist wie diese Puppen, die man so in 4 verschiedene Stellungen biegen kann.
Ja, also technisch 1:1 1990.
Ein Riesenscham, finde ich. Also ich würde es mir jetzt nicht für 15 Euro kaufen, wenn mir das jetzt einer empfehlen würde. Dafür wären mir 15 Euro zu schade. Obwohl, wenn man das mag, absolut gut investiertes Geld ist. Aber wenn du, wie es im Sale zugeschlagen hast, da hätte ich mich gefreut, damals es dann mal eine Stunde oder zwei zu spielen. Weil die Endgegner machen auch Bock. Man müsste sich jetzt in die Kombos reinfixen, um dann auch in den weiteren Leveln dann gegen die Endgegner zu bestehen, was wir dann nicht geschafft haben.
Ja, wir mussten im zweiten Level den Endgegner schon.
Ja, aber wir haben sie auch nur kurz angespielt. Bist du auch mal auf die Kisten hochgesprungen und auf die,
auf die
Gegenstände? Weil du kannst dann die Gegenstände schon mit einbinden. Oder es sind ja auch diese Fehler. Da steht eine Pylone rum, also so eine ganz normale Pylone, wie sie im Straßenrand halt ist, mit der Spitze. Und du kannst dann auf diese Pylone springen. Diese typischen Fehler, die man ja damals auch so hatte, einfach nur, weil alles nur so sprite-mäßig berechnet und dargestellt wird. Aber das macht es halt unheimlich schamvoll.
Ja.
Insofern.
Also, wenn man drauf steht, ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Das Problem ist, dass ich da absolut untalentiert bin und einfach mit diesen Combo-Dingern auch, keine Ahnung, wenn du mir einen
Virtual Fighter oder wenn du diesen Crafter da rauspackst
und Tekken oder so vorsetzt,
dann bin ich
total unfähig, irgendwie mir da die Combos zu merken und, vor allen Dingen auch
in der entsprechenden Geschwindigkeit.
Genau. Das ist absolut nicht meins. Deswegen ist es sicherlich kein Spiel, was ich weiterspielen werde und zu Ende spielen werde. Was nicht heißt, dass es kein schlecht gutes Spiel ist.
Es hat aber noch ein Feature, dass man es mal noch ein bisschen spielen könnte. Das darf man ja nicht vergessen.
Es hat auch einen Online-Koop-Modus,
genau,
den ich kurz angetestet habe. Und da war tatsächlich auch jemand und online.
Das, ja, ich hatte gesehen. Schön war es, dass du auch geglaubt hast, dass du eher wärst kurzfristig. Aber nein, was ich damit meine ist, das ist ein Spiel theoretisch. Man trifft sich mal abends und anstatt eine halbe Stunde zu telefonieren, trifft man sich in dem Spiel, haut ein paar Zombies um und quatscht halt das, weil das kann man locker ohne viel Stress dabei dann auch bequatschen, was man vielleicht am Telefon hätte bequatschen wollen. Also ist eigentlich eine coole Sache. Das ist nicht mehr unser, ja, wie sagt man, das ist nicht mehr unsere Zeit oder sowas, aber vor 20 Jahren oder so, klar, abends einfach mal gerade eine halbe Stunde online getroffen, bequatscht, was man so am Wochenende machen will und dabei halt mal wieder zwei Level weitergespielt.
Aber theoretisch sind wir schon die Zielgruppe.
Weil wenn ich sehe,
also die Zeit damals mitgekriegt haben, als die Spiele wirklich so waren.
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Weil
ich mach mal alleine von der technischen Seite, wie träge diese Steuerung ist, kannst du, glaube ich, damit keinen jungen Menschen begeistern.
Ja, aber 25 ist ja nicht jung. Also ich würde jetzt, das ist nichts für 15, 16, 17 oder so, aber 25 bis 30 und ich bin ja schon über die 40, also von daher jein. Also,
wow, da haben wir ja nur noch
300 Folgen, ja. Und ich vergleiche das mal ein bisschen so früher. Es gab ein Spiel, das war so ein bisschen bekannter und das war noch schlechter von der Steuerung und von der Darstellung, Kabal. Aber wenn ich überlege, wie viel ich das, weil da gab es auch so eine Art Koop-Modus, wie viele Stunden ich das gespielt habe mit Bekannten oder Freunden, da wären wir heilfroh gewesen, wir hätten sowas hier gehabt damals.
Und du kannst, glaube ich, sogar bis zu viert spielen.
Ach.
Und
kann man eine Party machen, eine LAN.
Und, glaube ich, sogar ohne VR-Brille.
Also
das ist ja mit und ohne VR spielbar.
Gleichzeitig praktisch.
Wahrscheinlich, ja, klar.
Ja, dann müssen wir nochmal unsere alte Gruppe aufleben lassen.
Tja.
Aber jeder braucht das Spiel. Das ist jetzt nicht so,
natürlich, jeder braucht das Spiel.
Weil da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man ja sehr, sehr charmant wäre, wenn man diese Spiele einer erwirbt und man die anderen einladen kann.
Ja. Da gibt es ja so Ansätze.
Was meiner Meinung nach die Zukunft für Multiplayer, also für Koop-Spiele sein muss. Also wenn ich mal gerade mit vier Leuten Mario Kart spielen will, dann muss einer das Spiel haben und die anderen werden eingeladen.
Ja, das geht ja theoretisch, aber du brauchst halt entsprechende Internetverbindung auch. Ne?
Ja.
Das haben wir auch schon mal festgestellt.
Ja gut, aber
ich die nicht habe.
Ja, das ist richtig, aber bei mir läuft Stadia zu Hause gut. Ich bin auch weiter begeistert von Stadia.
Ja, ich habe jetzt mal geguckt, da gibt es ja nur so 5 Spiele oder so. Ne?
Das ist sicherlich richtig, aber ich bin immer noch an Tomb Raider dran insofern.
Ja, okay. Ja.
Die Stunde ist rum.
Haben wir den Titel des Spiels eigentlich schon gesagt? Ich glaube nicht.
Nee, so richtig noch nicht.
Bloody Zombies heißt das Spiel. Für alle, die jetzt sich denken. Aber ihr könnt ja auch in die Shownotes gucken, da steht das ja auch
drin. Ja, aber Bloody Zombies, passt zu dem Titel, weil man kämpft eigentlich nur gegen Zombies, gegen Bossgegner, die dann ein bisschen größer sind.
Ja.
Ja, und manchmal muss man auch nur Kisten zertrümmern und Automaten.
Kisten zertrümmern, nur wenn man irgendwie ein Medipack oder irgendwas zum Geld Aufrüsten haben mit Geld.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir diese Folge langsam wieder ausklingen. Nächste Woche haben wir dann die Folge 180. Wir nähern uns mit großen Schritten der 200. Und
besucht uns auf unserer Internetseite.
Ja, kleine Hausmeisterei. Guckt doch mal auf der Internetseite vorbei. Schreibt doch mal was bei iTunes oder bei den einschlägigen anderen Podcast-Playern oder auf unserer Webseite direkt oder uns eine E-Mail schicken. Schokolade sollte jetzt erstmal 2 Wochen reichen.
Ja gut, aber ihr könnt ja schon mal einkaufen gehen.
Das ist richtig. Aber so in 2 Wochen wäre schön, wenn wir dann oder
neue Schokolade
Nachschub kriegen würden. Vielen Dank nochmal.
Sollen wir jetzt eigentlich nochmal die andere Sorte testen?
Ja, wir würden jetzt gleich rumdrehen im Nachgespräch.
Okay.
Und an der Stelle sage ich Tschüss, freue mich auf die nächste Woche.
Und ich rede einfach noch ein bisschen weiter.
Ja, währenddessen packe ich jetzt hier aus.
Oder ich sage vielleicht auch Tschüss.
Ja.
Achso, abonniert uns bei Facebook und YouTube. Da haben wir noch so wenig.
Die Spotify-Zahlen gehen immer höher.
Auch das hört uns über Spotify. Ansonsten sage ich jetzt auch Tschüss. Ich kriege hier schon einen Knubbel gereicht.
Ja, das ist das passende Geräusch zum Nachgespräch. So wie wir den Podcast begonnen haben, so lassen wir ihn enden.
Es riecht genauso.
War es auch nö.
Dunkle Schokolade. Ja und?
Mag ich nicht.
Och, mag ich nicht, mag ich nicht.
Ich habe helle Schokolade.
Es riecht genau wie das andere.
Ja, nicht ganz so lecker wie das erste, aber trotzdem sehr, sehr deliziös und hochwertig. Besonders gut schmeckt, wie übrigens, wenn man die in den Kühlschrank legt.
Also geschmacklich finde ich da jetzt, außer dass da Stückchen drin sind.
Also hier habe ich
großen Unterschied.
Dunkle Schokolade im Mund.
Und die habe ich eben nicht.
Ja.
Tut mir leid. Und das kannst du bestimmt an der Farbe der Außenverpackung
erkennen. Ja, das stimmt. Aber du hast es ja sehr, sehr dunkel hier in deinem Studio.
Meins war nämlich rot. Und deins ist jetzt grün oder blau.
Dunkel sogar, oder?
Blau.
Ja, in dem Sinne, so richtig viel im Nachgespräch haben wir ja heute nicht zu sagen. Es steht ja auch noch nichts an, außer dass man Depressionen bei dem schlechten Wetter kriegt. Ich da überlege, dass ich vor anderthalb Wochen noch unter der größte Unterschied 4 Grad waren, nachts 25, tagsüber 29. Und der Himmel eigentlich immer nur blau war, ist das hier schon nicht hübsch momentan.
Nee, das ist richtig.
Ups. Ja, jetzt hast du unser Fast-VR-Gadget kaputt gemacht. Ich hatte das ja extra mitgebracht. Das können wir vielleicht gerade noch im Nachgespräch sagen. Ich hatte gestern ein Überraschungsei bekommen.
An Spuren von Nussschalen enthalten. Steht ja immer drauf.
Ich hatte gestern ein Überraschungsei bekommen und da war dann ein kleines Figürchen drin. Mit einem Unterbau, wo man irgendwas reintun kann, so wie Sticker oder sowas. Und ich dachte immer, dann war noch so ein QR-Code an der Anleitung und dann dachte ich so ein bisschen VR-mäßig. Letztendlich war es ja auch ein bisschen AR-mäßig, aber es hatte nichts mit der Figur zu tun und es hat nicht gereicht, in unseren Podcast zu kommen. Du musstest dann irgendwelche Figuren in der Welt sammeln, die auf deinem Wohnzimmertisch waren, wenn man die App runtergeladen hat, richtig?
Nee, du musstest da irgendeine Rätsel oder eine Frage beantworten. Zum Beispiel ein Wort buchstabieren oder eine Rechenaufgabe lösen.
Ja, aber es waren doch dann die Figuren auf deinem Tisch rumgelaufen, oder nicht?
Nein.
Aber es war doch was auf deinem Tisch.
Ja, die Buchstaben, die man zusammensuchen musste.
Ach so, oder war gar keine Landschaft oder so?
Nicht so wirklich. Nein.
Also. Ja. Also es hat zu Recht nicht in unserem Podcast
geschafft.
Nicht so wie das schöne Buch von McDonald's.
Ja, das steht da oben in unserer Sammlung.
Ja. Ja, in dem Sinne, bis Nani bald. Sagt jetzt mal Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, und nächste Woche haben wir die Folge 180.
Und sind Bus gefahren.
Und sind eventuell Bus gefahren, genau. Vielleicht haben wir zur Folge 180 ja dann auch ein neues Intro von Nani am Schlagzeug selbst gespielt.
Von Honey, meinst du?
Ach so, von Honey. Ich dachte, du machst das.
Ich kann kein Schlagzeug spielen.
Na gut, dann gibt es vielleicht doch kein Intro.
Okay, bye-bye. Bis dann. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, der muss bis aufs nächste Nachgespräch warten.
Ja, der muss bis auf den Potspot warten, der wiederkommt zu Weihnachten.
Also, bye-bye.
Bis dann.